ich habe getanzt wie ein junger Gott.
Ja, und ich denke mir, das sah eher so aus, als wenn ein Bauer mit einer Heugabel hinter dir herrscht.
Just Play It. Gamefeature.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Game Feature Special. Denn wir waren auf der Gamescom und da haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen und haben uns einige Sachen angesehen. Der Frank und ich waren beispielsweise Freitag bei Ubisoft und ja, da wurden uns 8 bzw. 9 Titel auch geliefert. Einige Neuankündigungen, ja, einige Sachen, die schon bekannt waren. Und ja, wir wollten einfach mal, denke ich, ein bisschen über unsere Erfahrungen berichten. Und nachdem wir da angekommen sind und der Frank Ubisoft erstmal den Kaffee quasi zurückgegeben hat.
Ich konnte da nichts für, da hat er sein Glas stehen lassen, mit diesem riesigen Unterteller, den ich da hatte, konnte ich nicht sehen.
Ja, warst du ja auch als erstes drin und ich rate jetzt mal, es ging ja um eine neue Ankündigung. Ich tue mal so, als hätten wir das noch nicht dreimal gemacht. Ich glaube, es handelt sich um Toy Soldier, kann das sein?
Ja, Toy Soldier War Chest. War das, ja, richtig. Also, Toy Soldier War Chest ist ähnlich wie der Vorgänger, also Toy Soldier, ein Tower Defense Spiel, nur mit dem Unterschied, dass man beim Vorgänger halt eben 2 Fraktionen gespielt hat aus dem Ersten Weltkrieg und in War Chest ist es halt eben so, dass du die Deutschen spielst und die Fantasiewesen. Und also du hast dann deine bestimmten Punkte, an denen du deine Verteidigung aufbaust, du kannst ein MG aufbauen, du kannst Artillerie aufbauen, du kannst Mörser aufbauen. Die kannst du dann auch nachher verbessern, was auch sinnvoll ist, weil die Gegner halt eben von Welle zu Welle immer stärker werden, wie das beim Tower Defense halt eben immer so ist. Und dann hast du noch Infanterie, die du einsetzen kannst und Flugzeuge. Und dann kämpfst du gegen Fantasiewesen, das sind in dem Fall Einhörner und Glücksbärchis, die man dann niedermähen muss. Und also es ist so ein krasser Kontrast. Du hast auf der einen Seite dieses dunkle, bedrückende von den Deutschen und auf der anderen Seite hast du dieses bunte Bubblegum und Blasen und Einhörner und alles nett und niedlich. Aber die sind gar nicht so niedlich. Habe ich ja auch immer vermutet und jetzt habe ich auch den Beweis.
Kann man das Spiel denn dann überhaupt ernst nehmen, wenn es so ja, mit diesen ganzen glücksbärschigen Krams ist?
Ja, also ich würde es, nee, also ernst nehmen, ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen so eine Selbstironie, die da an den Tag gelegt wird, aber es ist sehr lustig, also es sieht lustig aus. Du kannst auch in der Singleplayer-Mission, übernimmst du einmal die Rolle der Deutschen und verteidigst da halt eben auf einem Gebiet. Das ist so ein abgestecktes, ja, wie soll ich das erklären, so eine Map halt, die aussieht wie so ein Spielfeld halt. Wie man sich das vorstellt, wenn man zu Hause mal mit Soldaten gearbeitet hat und Panzermodelle selber gebaut hat, so in diese Richtung geht es. Und bei den Elfen ist es halt eben so, dass du in einem Rasen spielst, also du spielst irgendwo im Vorgarten. Auch sehr lustig. Du kannst auch dann Brücken zerstören, damit der Gegner halt eben nicht mehr über die Line kommt, sondern über eine andere. Ja, also im Großen und Ganzen sehr witzig aussehendes Spiel. Ja, und als ich mir dann die Einhörner angeschaut habe, wie sie gegen geflogen sind, hast du was gesehen?
Ich war tatsächlich bei Assassin's Creed Unity, das neue Flaggschiff für die Next-Gen-Konsolen von Ubisoft. Sprich, der erste neue Titel für Next-Gen, ja, war ja zu erwarten. jeder kennt es auch mittlerweile, Französische Revolution ist das Setting und wir haben neue Charaktere, die wesentlich agiler agieren als die vorigen. Was wir auf der Präsentation bzw. Hands-on, wie man es nennen will, beim Termin halt gezeigt bekommen haben, war halt, es hat immer ein Pressemensch mit einem Ubisoft-Menschen zusammengespielt. Sie haben halt eine Koop-Mission gezeigt. Also es lag halt ganz klar darauf, welche Features bieten wir und wie ist also dieses Unity-mäßige Zusammenspiel halt. Und zwar sieht es dann so aus, wenn man eine Quest beginnt, hat man am Anfang so ein Auswahlmenü, wo man sich aussuchen kann, will ich alleine spielen, will ich privat mit Freunden aus meiner Freundesliste spielen oder mag ich publik, also mit irgendwem aus dem Internet spielen. Und so hat die Mission halt angefangen, es war gar nichts so Spektakuläres, sie mussten aus einer Katakombe halt irgendeinen Schatz klauen oder sowas war das, ja, man wollte damit einfach nur zeigen, guck hier, wenn ich meine Rauchbombe werf, dann kann mein Partner schnell da reinhuschen, kann ihn umlegen und so ist das alles ein bisschen dynamischer und das sieht doch alles gut aus, das mag ich gar nicht bestreiten und ich habe da auch sehr, sehr Bock drauf mit Freunden das zu spielen, auf jeden Fall, nur die Mission an sich sah halt nicht so spektakulär aus.
Wird da auch mehr Wert auf Teamplay gelegt?
Ja, genau, das ist ja, deswegen heißt es ja auch Unity. Also, es wird wirklich, dieser ganze Titel ist halt, man kann die Missionen alle im Multiplayer spielen und das ist, ja, es ist halt darauf ausgelegt, auch dass beispielsweise die Assassine sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. Da gibt es beispielsweise so ein Skilltree. Da haben sie jetzt konkret nichts von gezeigt, aber man hat in der Mission gesehen, gab es beispielsweise eine Stelle, da war ein altes Tor und es war halt verschlossen, aber keiner von beiden konnte dieses Tor halt öffnen, weil keiner dieser beiden diesen Schlösserknacken-Skill hatte. Und so sollte sich das halt das Team ergänzen, dass ja nicht alle dieselben Fähigkeiten skillt haben, sondern dass da halt so ein dynamischer Wechsel ist, dass alle sich unterstützen können gegenseitig. Darauf wird halt viel Wert gelegt und dass es dann auch natürlich mit Freunden zusammen viel mehr Spaß macht als jetzt alleine. Dann haben sie uns außerdem noch gezeigt, dass jetzt erstmals, was eigentlich an klassische Rollenspielelemente erinnert, die Kleidung der Assassine anpassbar ist. Und nicht wie beispielsweise in den Multiplayern, dass einfach nur andere Kleidung ist, andere Kleidung, Punkt. Sondern wir haben halt wirklich dieses, es gibt 4 Stats, nenne ich sie mal. Und diese Stats werden halt durch die Kleidung beeinflusst. Da gibt es dann einmal Deadly, Agility, Unseen und Resistance. Zu Deutsch einfach, naja, Tödlichkeit, was man glaube ich einfach mit Schaden übersetzen kann. Agilität, also wie bewege ich mich im Kampf. Unseen, ja, wie komme ich in der Menge unter, wie schnell kann ich mich verstecken. Ja, und Resistance, ganz klassisch die Verteidigung, ganz einfach. Ja, das Problem bei diesem Kleidungsding ist jetzt, dass das Ganze auf Mikrotransaktionen auch beruhen kann. Ich sage das extra beruhen kann, weil man kann diese ganzen Sachen auch aufwendig freischalten. Sprich, Ubisoft hat dieses, ihr könnt das mit echtem Geld kaufen, müsst es aber nicht Prinzip. Es ist nicht Pay to Win, aber es könnte halt arg aufwendig sein. Ich persönlich finde aber, wenn man sich das wegnimmt, dann ist das, als würde man sagen, mir ist das Spiel zu schwer, ich muss mir was kaufen, damit es einfacher wird. Und man verliert so ein bisschen den Anreiz, das Spiel zu spielen, weil es ist ja in einem normalen Rollenspiel, gehst du ja auch nicht hin und sagst, okay, ich bezahle jetzt 100 Euro und dann gibst du mir ein gutes Set und dann bin ich von Level 1 an Imba, sondern du willst ja gerne die Dungeons selber machen und willst die, ja, wenn man sich das selber verdient hat, das Set, beziehungsweise hier die Ausrüstung, dann, ja, es ist einfach ein viel schöneres Gefühl, viel bessere Spielerfahrung meiner Meinung nach. Und so nimmt man das ein bisschen weg, aber okay, für die, die es haben wollen, mich stört's nicht, also kann jeder sehen, wie er will. Und mehr gab's eigentlich auch gar nicht zu sehen. Danach kamen eigentlich auch schon direkt die nächsten Termine, weil wir wurden ja eigentlich bei Ubisoft durch und durch gehetzt. Also wir hatten da keine freie Minute, außer die Warteminuten, weil der Termin zu spät anfängt vielleicht. Aber das war ja auch nicht schlimm. Das waren schöne 5 Minuten, wo man dann mal ein bisschen die Erfahrung sacken lassen konnte. Und ich bin dann zu The Division gegangen, während du, glaube ich, bei Siedler warst, oder?
Ja, ich habe mir Siedler angeschaut. Königreiche von Anteria. Und das scheint ganz lustig zu werden. Ich habe mir da angeschaut, wie jemand von Ubisoft gespielt hat und jemand anders erklärt hat. Und das war also, sah ordentlich aus von der Optik her. Und was mir persönlich sofort ins Auge gestochen ist, das war einfach, du hast deine Burg oben auf dem Berg drauf. Und am Fuße des Berges fängst du dann halt eben mit deinem ersten Gebiet an, die Siedler da anzusiedeln, deine Bauern zu unterjochen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und eine Neuerung dabei ist, dass du, also man kennt es von Siedler, man hat bestimmte Wege, Laufwege, die man einfach hat. Du hast da deinen Holzfäller und der transportiert sein Holz zum Sägewerk und das Sägewerk dann halt eben zum dritten Gebäude. Und damit man da den Überblick behält, anfänglich zumindest, kann man diese Punkte untereinander verbinden. Das heißt also, du sagst deinem Holzfäller, der soll an das Sägewerk liefern. Und dann siehst du direkt eine Verbindung, wie weit das auseinander ist. Und du hast auch die Möglichkeit, dann noch die Gebäude zu verschieben. Das macht das anfänglich ein bisschen übersichtlich, wie gesagt. Wenn man überlegt, dass so ein Gebiet extrem riesig werden kann, kann man sich ja vorstellen, dass man irgendwann nur noch schwarze Striche sieht, die durch die Landschaft gezogen sind. Ist für jemanden, der daneben steht und es zuschaut, sehr unübersichtlich, aber wenn man das selber aufgebaut hat, ist es mit Sicherheit noch nachvollziehbar. Eine weitere Veränderung in dem Spiel ist, dass du dich auf eine Ressource spezialisierst. Das heißt also, wenn du jetzt dich auf Erze spezialisierst und sagst, ich baue jetzt nur noch Erze ab, dann hast du die Möglichkeit, Holz zu handeln. Und dann kannst du sagen, okay, so und so viel Erz ist mir so und so viel Holz wert. Und dann bekommst du das Ding halt eben im Game. Dann wurde ein RPG-Teil integriert. Da gibt es Missionen. Dafür baut man in seiner Siedlung ein Gebäude und in diesem Gebäude wird dann ein Held hergestellt. Den kannst du dann rekrutieren. Das kann ein Melee sein, ein Range, ein Heal, wie auch immer. Und je nachdem, mit wem du da zusammenspielst und wo dem seine Stärken und Schwächen sind, kann man das ausgleichen. Und das läuft so, dass du 4 Slots hast, die du mit diesem Helden belegen kannst. Aber die 4 Slots sind nicht vorgeschrieben. Weder die Klasse, noch die Anzahl. Das heißt so viel wie, ich kann jetzt sagen, pass auf, du spielst den Heiler. Du spielst nur den Heiler, du kriegst auch nur den Slot. Du kriegst nur einen Slot, den du dann mit dem Heiler belegst. Und ich nehme den Mini, den Range und den Tank. Und umgedreht geht das natürlich auch.
Ist das nicht vielleicht ein bisschen fremd zu Siedler? Also passt das denn überhaupt in dieses ganze Gameplay rein? Weil das hört sich jetzt für mich an wie, wir nehmen Siedler, machen Siedler und packen noch ein anderes Spiel mit rein. So irgendwie.
Ja, es ist ein Crossover. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also es ist ein Mix halt eben aus den Wirtschaftssimulationen und aus einem RPG. Aber so wie ich das gesehen generell auf der Gamescom, wird sich auch daran orientiert, dass man nicht mehr neue Ideen reinbringt, sondern vorhandene Ideen miteinander verbindet. Wie bei Siedler jetzt zum Beispiel. Und das auch mehr auf die Community eingegangen. Das ist mir so aufgefallen. Also das finde ich persönlich ist jetzt neutraler Kritikpunkt. Dem muss man gucken, wie sich das entwickelt. Bei einigen Spielen ist es mit Sicherheit angemessen, bei anderen Spielen mit Sicherheit überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Siedler gut funktioniert. Dann gibt's da noch ein Skillsystem. Das auf mich persönlich, ich habe es auch nur ganz kurz gesehen, auf mich persönlich hat es so ein bisschen gewirkt wie Path of Exile. Also eine Menge Punkte, die man miteinander verbinden muss. Und entweder geht es in die eine Richtung oder die andere. Es war jetzt auch nicht linear. Das sah schon so ein bisschen sternförmig aus, wie ich das so in Erinnerung habe. Ja, und als ich mich dann von diesem sternförmigen Skilltree erholt habe, hast du unsere Division gesehen. Wie war da so der Eindruck?
Wir haben im Vorfeld ja den Tag vorher schon mal drüber geredet, was waren unsere Highlights. Da habe ich Division noch gar nicht gesehen gehabt, aber seit ich in dieser Präsentation war, sie haben uns erst den E3-Trailer, glaube ich, war das, nochmal gezeigt und daraufhin eine Live-Demo, wo sie selber gespielt haben. Und ich muss sagen, ich bin so unendlich beeindruckt von diesem Spiel. Ich fand auf der E3, das sah schon cool aus. Das war so, okay, interessant. Aber was wir uns dann nochmal gezeigt haben, das war echt Hammer. Also ich bin wirklich, ehrlich gesagt, richtig geflasht. Also ich glaube, Division wird einfach der Shit. Also das wird neben Witcher und so eins meiner Spiele, die ich unbedingt spielen will. Das ganze Ding ist halt auf Multiplayer ausgelegt. Das muss man von vornherein sagen. Das ganze Setting ist halt, wir sind in New York, es ist kontaminiert worden vor einigen Tagen. Was wirklich los ist, das weiß man nicht so ganz. Aber wir haben zum Beispiel ein Gerät dabei, das kann die Daten von nahegelegenen Kameras oder Handys und so empfangen und erstellt daraus ein 3D-Bild, ein rekonstruiertes halt in 3D. Und dadurch sehen wir halt, wie beispielsweise Leute fliehen, U-Bahnen wirklich gestürmt werden. Diese Bilder haben schon so einen Eindruck und dann sieht man noch kleine Texte nebendran, wer diese Personen waren und so. Das ist so eindrucksvoll auf einen, dass man, ja, sie brauchen kein richtiges Storytelling im Sinne von, die brauchen einen Erzähler, sondern das ist einfach durch diese Bilder beispielsweise schon so gut erzählt. Ich weiß nicht, das ist so stimmig und es hat mich von Anfang an, als ich das gesehen habe, dachte so, wow, richtig geiles Feature, gefällt mir richtig, richtig gut. Das Ganze ist aber halt ein Rollenspiel, das muss man dabei sagen. Third-Person-Rollenspiel, um genau zu sein. Da haben sie auch relativ viel Wert drauf gelegt, ist, dass der Loot ziemlich wichtig ist. Durch Loot bekommt man halt beispielsweise ja neue Rucksäcke oder neue Masken, die halt für den weiteren Spielverlauf vonnöten sind, weil bestimmte Zonen auf der Karte sind kontaminiert von diesem Virus oder was das ist. Und diese haben alle ein bestimmtes Level. Und man braucht halt höherrangige Masken, um in höherrangige Gebiete zu kommen. Logisch. Dadurch, da haben sie halt besonders Wert drauf gelegt, dass man da immer bei guckt. Und das sind halt auch wirklich diese klassischen Rollenspielelemente, die man halt auch aus einem, ja, keine Ahnung, aus dem Gothic kennt oder so. Das halt looten und leveln, ne? Wie man es halt kennt bei Rollenspielen. Und das finde ich auch gut. Und dann haben sie auch die Map gezeigt, die auch sehr geil 3D animiert ist von eben diesem Objekt, was ich eben kurz angesprochen habe. Mir fällt jetzt gerade der Name davon nicht mehr ein. Das war irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf dieser Karte sind die einzelnen Bereiche, wo man beispielsweise Gebäude auch, ja, befreien kann von anderen Spielern bzw. NPCs, wo beispielsweise gibt's Truppen von NPCs, die halt in diesem fiktionalen New York rumlaufen und die überbliebenen Flüchtlinge oder Infizierten halt töten. Und diese gilt es halt auszuschalten, um halt die Sicherheit in diesem Gebiet zu gewähren. Und gerade die Security Level ist halt einer dieser Parameter, die einem dann auf der Karte neben beispielsweise dem Kontaminationslevel gekennzeichnet werden. Da gibt es auch 4 Stück von und die erhöhen sich halt nach unseren Aktionen. Sprich, diese ganze Umgebung hat wirklich, beziehungsweise wir nehmen Einfluss auf diese ganze Umgebung und auf diese ganze Welt, was alles sehr dynamisch ist. Da haben sie es auch betont gehabt, dass es eine dynamische Welt ist. Was ich aber auch sehr, sehr geil fand, war das Skillsystem von denen. Also es geht halt wirklich um Waffen, klar. Wir sind in einem futuristischen New York, da geht keiner mehr mit einer Keule rum. Ja, sie haben halt, das ist sehr geil, sie haben halt diese Skills, das sind aber halt keine wie Feuerball oder sowas, sondern es geht vielmehr in die Richtung Granate. Und dann hast du den Skillpoint Granate. Und von dieser Ebene aus geht's noch 2 Ebenen nach oben, wo du dann halt in der nächsten Ebene aussuchen kannst, will ich eine explodierende Granate, will ich eine Flash-Granate, eine Smoke-Granate oder wie auch immer. Dann kannst du im nächsten Radius wieder skillen, will ich eine Granate mit einem besonders großen Radius oder will ich lieber eine zielsuchende Granate oder will ich lieber eine Granate, die, wenn sie explodiert, in kleinere Granaten explodiert. Da ist es halt so aufgeteilt, dass jeder einzelne Skill nochmal einen einzelnen Skill-Tree hat. Und das finde ich sehr, sehr geil. Also das hat mich auch wirklich so ein bisschen geflasht an der ganzen Sache. Und es könnte echt interessant und cool werden, weil das ja gerade bei der Spezialisierung wirklich viel Raum lässt. Und das könnte cool werden. beim Gameplay an sich, das ist nochmal anders als bei Unity, war hier wirklich, das sah zumindest für mich so aus, die Zusammenarbeit mit anderen Spielern wichtiger. Bei einem Assassin's Creed beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass du es auch locker alleine spielen kannst. Da sehe ich eigentlich wenig Probleme. Bei Division sehe ich da wirklich Probleme, wenn du teilweise alleine bist, weil du teilweise so viele Gegner hast, dass es, ich mir vorstellen könnte, schwer zu alleine zu bewältigen sein könnte, tun, wollen. Ne? Und ja, was ich auch sehr, sehr geil finde zum Beispiel, ist, dass Tablet-Nutzer die Möglichkeit haben, auch am Spiel teilzunehmen. So können die beispielsweise über ihr Tablet, sprich, die müssen nicht an der Konsole sitzen, übers Tablet, können die eine Drohne im Spiel steuern. Die sieht man auch wirklich. Also das haben sie wirklich gezeigt, dass wenn du hochguckst, siehst du die Drohne und der andere Spieler hat dann wirklich so übers Tablet gewischt und dann ist sie wirklich auch immer genau in den Bewegungen. Also es ist wirklich sehr synchron mit dem Tablet zusammen. Und diese Drohne hat halt also eine Supporter-Funktion. Also die kann beispielsweise Gegner aufdecken mit so einem Infrarotstrahl oder was das war, oder kann durch Flashlights die Gegner blenden. Also diese Drohne ist wirklich nicht unnütz. Es ist kein Feature, wo man sagt, ja, nee, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ne? Also können sie sich auch schenken. Ganz im Gegenteil, das könnte im Kampf so einen immensen Vorteil verschaffen. Gerade im Kampf gegen andere Spieler oder so ist natürlich eine Flash immer sehr, sehr nice, weil du dann schnell von einem Punkt auf den anderen kommst und dir einen Vorteil verschaffen kannst. Also Division auf jeden Fall wird der Shit. Also ich freue mich da super drauf. Das wird super cool. Und das wäre auch echt was, wofür ich mir zum Beispiel Multiplayer holen würde, weil das einfach sehr, sehr geil werden könnte. Das Setting ist geil. Das Gameplay ist geil. Wie sie das alles... Also ich war da echt fasziniert. Mir fehlen da teilweise echt die Worte. Bin da rausgegangen und dachte mir, boah, fett, hol ich mir. Aber das war's natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, wir waren bei 8-9 Titeln. Das waren jetzt 4. Sprich, es ging für uns weiter. Genau. Ich bin raus, natürlich voll geflasht zu meiner nächsten Überraschung. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Was kam denn bei dir als nächstes?
Oh, bei mir war es Far Cry 4.
Oh.
Also, ich fand den dritten Teil fand ich schon, da fand ich eigentlich den Charakter ganz. Weißt du, wen ich nicht meine? Diesen Glatzköpfigen?
Ja, ich weiß
nicht. Den Irokesen, so. Das war auf jeden Fall mal ein Charakter, den man so nicht in allen Spielen hat. Hat mich sehr angesprochen. Okay. Weil er auch so einen rabenschwarzen Humor hatte und das ging auch schon so in meine Richtung halt. Und den vierten Teil, den haben wir ja schon zusammengespielt auf der Gamescom.
Genau, mit der Hanna zusammen.
Richtig. Und also ich glaube, wir haben 10 Minuten gespielt. Ich hatte 7 Minuten Ladebildschirm.
Ach, so lange?
Ja, weil ich die ganze Zeit gestorben bin und das Spiel immer wieder geladen hat.
Ja, nee, das dürfen wir keinem sagen. Also wenn die Leute wissen würden, wie kacke wir waren, also... Kacke ist noch wirklich untertrieben.
Ja, es war traumatisch, weil das wird nicht
traumatisch wirklich. Erzähl doch mal ein bisschen von der Demo.
Ja, also wir hatten 3 verschiedene Level zur Auswahl und ich habe dann Helikopterpilot genommen und musste dann feststellen, ich bin gar kein Helikopterpilot. Ja.
Ich auch nicht.
Ja, es war schon lustig. Ich musste dann mich durch ein Tor kämpfen am Eingang und sollte dann auch so lautlos wie möglich irgendwelche Gegner töten, nur ich habe es nicht hingekriegt. Also ich bin ein PC-Spieler. Ich finde, Ego-Shooter gehört auf den PC. Da kann man sich streiten drüber, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich musste es an der PlayStation 4 spielen und die Sensibilisierung der Sticks war einfach, ich sag mal, überdimensioniert schnell.
Das fand ich aber auch. Du hast wirklich den Stick nur angepustet. Und war es schon, zack, hat sich einmal um 180 Grad gedreht.
Ich hatte da ernste Probleme mit. Also es lief nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also wenn ich, für mich persönlich hätte ich es auch alles runtergestellt, aber ich meine, wenn man auf der Gamescom ist und schon mal zocken kann, dann möchte man seine Zeit nicht damit verschwenden, irgendwelche Einstellungen zu ändern. Ja. Weil man möchte einfach nur zocken. Und das habe ich dann auch gemacht und bin ziemlich oft ziemlich schnell down gegangen. Habe aber einiges von der Grafik mitbekommen und ja, sieht gut aus. Macht was her, oder was meinst du?
Ich fand es auch eigentlich sehr, sehr ansprechend. Also gerade die Umgebung war sehr, sehr schön gemacht. Wer den E3-Trailer schon mal gesehen hat, weiß, wie das ungefähr aussieht. Und das kann man auch eigentlich ziemlich gut vergleichen. Also dieses mit dem Wingsuit runterfliegen und so, das war auch cool. Ich bin auch kurz, als ich mit meinem Helikopter grandios abgestürzt bin, auch kurz mit der Wingsuit geflogen. Macht auch Spaß, also könnt ihr mir auch echt geil vorstellen, ein cooles Feature vom Spiel.
Ja.
Hanna zum Beispiel hat ja dieses, also wir beide waren ja sehr brisanten Helikopterpiloten. Hanna hat ja Schleichen gemacht. Sie hatte dann, glaube ich, ein Snipergewehr und so, während wir ja so einen Granatwerfer hatten. Ich glaube, wir waren sehr, sehr blöd in unserer Entscheidung. Wir hätten den Elefanten nehmen sollen. Ich glaube, das hätte am meisten Bock gemacht. Und ich glaube, jeder normale Mensch hat auch den Elefanten genommen, weil das einfach sehr, sehr geil werden könnte, wenn du durch das Tor, bam, und dann mit dem Elefanten rein. Und ich habe es später erzählt bekommen, dass wenn man vom Elefanten gestiegen ist, dann hat er alles niedergemesselt, was ihm in den Weg kam. Und das stelle ich mir schon sehr geil vor. Das hätte ich sehr gerne gesehen.
Richtig, so davon hat Alexander geträumt. Ja, das war dann meine persönliche Erfahrung, die ich mit Far Cry hatte, während der Gamescom. Und ich hatte da noch eine Präsentation, die lief folgendermaßen ab. Es war jemand aus dem Team von Amerika anwesend. Und ein Pressemensch hat halt eben gespielt. Ich glaube, das war ein Italiener oder sowas. Also ich musste dann auch feststellen, dass der nicht besser war wie ich. Das hat mir schon ein bisschen genügend verpasst. Und seine Mission war ganz anders als das, was ich gespielt habe. Er hat einen Charakter gespielt, der einen Tiger dabei hatte. Und das fing so an, dass er eben auch mit diesem Suit landen musste. Und das war ganz lustig. Also zuerst hat er nicht so ganz verstanden, dass er mit den Sticks arbeiten muss. Also erstmal ist er komplett wie ein Stein vom Himmel runtergeflogen. Und beim zweiten Mal hat er versucht zu landen, hat es auch schon ziemlich gut hingekriegt. Das Problem war aber nur, auf einem Gebäude war so eine Stahlstange, die nach oben rausgeschaut hat, und der hat ihn auch geschlitzt. Dann heißt also, er hat dann nochmal von vorne angefangen. Aber als er dann schlussendlich gelandet ist, hat er die Rambo-Methode ausprobiert und hat versucht, alles niederzugehen. Hat aber nicht so ganz geklappt. Und dann hat der Entwickler gesagt, es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Und zwar gibt's bei Far Cry, wie bei einigen anderen Spielen, halt eben auch die Hau-drauf-Methode oder halt eben eher so die etwas intelligentere Methode, ein bisschen mit Taktik vorgehen. Und er hat sich dann für die Taktik-Variante entschieden und die lief dann auch viel besser. Der gute Kamerad hatte einen Bogen dabei. Mit diesem Bogen konnte der die Zeit verlangsamen und hatte somit auch genug Zeit halt eben zu aimen und zu gucken, dass er den Gegner trifft. Den Tiger, den er dabei hatte, den konnte er auf Gegner schicken. Also entweder er hat gesagt, hier greift den an, oder aber er hat gesagt, ja, wenn er gar nichts irgendwie an Befehlen rausgehauen hat, dann hat der Tiger automatisch angegriffen, sobald die Gegner in Range waren. Das erste Level, was ich da gesehen habe, das war ziemlich... Ja, es war eine Eislandschaft mit Schnee und Schneesturm, der dann durch die Gegend gestürmt ist. Und das zweite, was ich gesehen habe, das hatte eher so ein bisschen was vom Frühling halt, so ein bisschen bunter Farben, die durch die Gegend, bunte Blätter, die durch die Gegend geflogen sind. Und da waren halt eben auch Gegner dabei, die konnten sich für eine gewisse Zeit lang unsichtbar machen, aber mit dem Bogen hatte man die ziemlich schnell unter Kontrolle auch.
Mit dem Zauberbogen.
Mit dem Zauberbogen, genau. Ja, damit lief das dann auch. So, und als ich mir dann den Löwen angeschaut habe, warst du wo?
Bei mir stand noch auf der Liste, dass eine Neuankündigung ansteht, aber okay, die Liste war vielleicht ein bisschen älter, weil zu der Zeit wusste man schon, dass Ubisoft noch einen Titel für die Old-Gen-Konsolen, wenn man so will, rausbringt, sprich PS3 und Xbox 360, Assassin's Creed Rogue. Ich muss aber jetzt im Vorfeld schon sagen, Teil 3 und Black Flag, ich war nicht der größte Fan davon. Anfangs fand ich Black Flag noch ganz cool mit dem Schiff fahren, das war ja ganz nett, weil das Feature einfach ausgebessert wurde aus 3. Ging einem aber auch gegen Ende sehr auf den Sack, also ich hab's echt leid gehabt. Und genau dieses Feature ist auch noch sehr in Rogue präsent. Das Einzige, was jetzt anders ist, du fährst nicht nur noch durch Wasser, sondern brichst auch noch Eis damit. Wow. Also, dann hat der Typ mir auch noch gesagt, ja, nee, also eigentlich kann man da jetzt noch nicht durchfahren. Da braucht man spezielle Upgrades fürs Schiff für, die sind neu. Aber die hast du jetzt schon, also kannst du ruhig da durchfahren.
Mhm, das ist ja nett von denen.
Ja, ja, war sehr, sehr nett. Dann durfte ich gegen Schiffe kämpfen, was ja total neu ist. Und das hat man ja noch gar nicht gesehen in den alten Teilen. Also völlig innovativ. Haben sie wirklich einen rausgehauen? Eher nicht. Ja, war wirklich... Also ich habe da keinen großartigen Unterschied gesehen. Das Einzige, was ich beobachtet habe, am Anfang haben die Entwickler selbst ein bisschen vorgespielt und da hat es halt... Ich habe selber nicht rausgefunden, wie es geht, muss ich ehrlich gestehen, aber in der Frontansicht, wenn sie jemanden ran wollten, hatten sie halt irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen zu beschleunigen, damit es schneller geht. Das war es aber auch. Mehr gibt es Schiffstechnik, nichts Neues. Ja, hat mich auch jetzt nicht so... vom Ocker gehauen, ehrlich gesagt. Und waffentechnisch gibt's auch nicht so viel. Der einzige Unterschied, den sie uns da gezeigt haben, war, dass es jetzt eine Rifle gibt. Und diese Rifle kann halt ja Pfeile oder Granaten verschießen. Das Ganze ist halt, sie wollen damit Taktik-Elemente einbauen. Sprich, Pfeile für einzelne Gegner, Granaten für mehrere Gegner. Und dann gibt's halt diese drei Typen, die man halt auch schon kennt. Schlaf, Berserker und Ablenkung, was halt in dem Fall Feuerwerk ist. Dann haben sie halt auch so kleine Spielereien gezeigt, dass du kannst eine Feuerwerkskanone abschießen zur Ablenkung an ein Fass. Dann laufen die Wachen zum Fass hin und an diesem Fass schießt du dann noch eine Granate. Dann explodiert das Fass und alle werden irgendwie, ja, da ist dann ein anderes Gas drin, ein Berserkergas oder ein Schlafgas oder sowas. Oder es ist halt ein Explosionsgas oder Explosionsfass oder sowas. Ja... kann man jetzt toll finden. Ich kann auch einfach auf die Leute runterspringen und töten. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also die großen Innovationen wie in Unity sind da echt nicht. Also da es spielt sich im Prinzip auch wirklich wie ein Black Flag. Was halt anders ist, dieses Setting, da geht's ja darum, dass ein Assassine sich von seinesgleichen halt abgewandt hat und diese Ideologien halt nicht mehr weiterlebt, sondern als Templer weiterlebt. Und dementsprechend wird er halt von den Assassinen geächtet und verfolgt. Das heißt, in jeder Mission kann es vorkommen, dass Assassine in den Büschen hocken, wie man das halt als Assassine kennt. Wenn ein Assassine in der Nähe ist, dann kommt so ein rosaner Rand, ich glaube rosafarben war es wirklich, der dich dann aufmerken lässt, ah, okay, ein Assassine in der Nähe, cool. Ja, dann schaltest du ihn halt aus und machst deine Mission weiter, ganz easy.
Also keine großartige Herausforderung für so einen.
Ja, nee, also ich würde schon sagen, dass die schwieriger sind als die Templerwachen, aber ja, es ist halt Assassin's Creed, ne? Da killt man schnell mal den Gegner. Sie wenden aber halt alles das an, und das haben sie auch betonen wollen, was man aus den früheren Teilen kennt. Sprich, Sprungattentate oder Rauchbomben aus den Büschen angreifen, so Geschichten halt, oder auf Häuser hochklettern, um zu entkommen. Ja, mehr gibt's aber auch ehrlich gesagt dazu nicht zu sagen. Es ist, also gefühlt war es für mich so, okay, wir haben Unity, aber es hat ja noch nicht jeder eine PS4, was machen wir denn mit den PS3-Spielen? Ah, komm, schreiben wir eine kleine Geschichte. Nimm das, was wir aus Black Flag haben, das fanden sie alle ganz okay. Machen wir was Neues draus, das passt schon. Minimalbudget, so nach dem Motto. Kann man finden, wie man will.
Würdest du das denn jetzt, was für eingefleischte Fans, würdest du sagen, für die ist das was, oder?
Schwierig. Also, die Black Flag gut fanden, werden Rogue auf jeden Fall auch sehr gut finden. Da habe ich gar keine Frage. Leute wie mich, die letzten Teile schon nur gespielt haben, um wissen zu wollen, wie es weitergeht, werden wahrscheinlich ähnlich befriedigt sein wie vom Black Flag. Ich denke mal, die meisten Leute werden es eh spielen, weil sie einfach wissen wollen, wie die Story weitergeht. Und das ist auch, ja, das Ding einfach bei Assassin's Creed. Man hat es angefangen und man will jetzt auch wissen, wie es aufhört. Also mich verliert die Reihe jetzt nicht, weil es so ist wie Black Flag, aber glücklich macht es mich jetzt auch nicht unbedingt. Also es ist, denke ich, so ein Zwangsspiel, was man dann sich ein bisschen so einen Arsch treten muss, was man spielt. Ja, Ganz einfach. Ich weiß gar nicht, dann warst du danach noch bei einem Titel? Hast du noch was gesehen?
Ja, ich hatte noch eine Ankündigung für ein neues Strategiespiel und war da auch ziemlich gespannt drauf.
Okay.
Und hab dann festgestellt, dass es sich um Heroes of Might and Magic Teil 7 handelt.
Teil 7.
Ja, ich hab's damals gespielt, als es noch Heroes of Might and Magic hieß, ohne Zahl dahinter. Also, ist schon etwas älter, meine Erfahrung. Und was ich da so gesehen habe, hat sich da bis jetzt eigentlich nicht allzu viel verändert, vom Gameplay her zumindest. Also man hat immer noch eine Map, bestimmte Objekte, Gebäude, die man da einnehmen muss und kann dann auch seine Einheiten in seiner Burg rekrutieren. Das Einzige, was ist, die Map ist halt eben dynamischer geworden. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass man einen Berg hat und der Berg auf einmal eine Schneelawine von dem Berg runterkommt und dann der Weg blockiert ist.
Okay, also so Quicktime-Events quasi, also so spontane Events meine ich.
Ja, genau, also du musst nichts drücken oder so, das passiert einfach, du kannst immer wieder einen Weg finden, die Hindernisse zu umgehen. Zum Beispiel gibt es dann einmal auf der einen Seite gibt es dann ein Wasser, wo man nicht vorbeikommt und auf der anderen Seite diese Schneelawine oder diese Schneehindernis. Und dann führt ein Weg in eine Höhle runter. Und wenn man da dann eine Statue zerstört, fließt das Wasser von oben herab und man hat dann einen anderen Weg. Genauso hält sich es auch mit Brücken zum Beispiel. Also es gibt einen kleinen Pass, von da können die Gegner kommen. Und da kann man dann auf der Map dann auch mit seiner Artillerie oder Katapult oder was immer das auch war, könnte man dann halt eben entweder auf die Gegner schießen oder auf die Brücke. Die Brücke, wenn die zerstört ist, dann wird die, also man kann die dann selber reparieren, das dauert dann eine gewisse Zeit lang, aber den Weg kann man dann wieder frei machen. Das heißt also, du kannst dir Zeit verschaffen, neue Einheiten rekrutieren, Gold farmen, etc. Von dem Spiel selber, also vom Kampfsystem, habe ich da keine großartige Neuerung gesehen. Also es gibt immer noch die Sache, dass man in der Mitte eventuell ein Hindernis hat und dass man umgehen muss. Dann hast du deine Range, deine Melees, ja.
Aber gäbe es denn überhaupt Sachen, wo du sagen würdest, die müssten generell mal verbessert werden?
Also um ehrlich zu sein, habe ich mich mit Heroes of Might and Magic gar nicht so intensiv beschäftigt, dass ich da sagen könnte, okay, das könnte verbessert werden oder dies oder jenes. Also das ist nicht unbedingt mein Genre, ganz ehrlich. Okay. Aber es ist nett anzusehen, ne? Man kann es ja auch, also ich weiß noch, dass das auch einer der wenigen Titel war, die man von einem Rechner zusammenspielen konnte. Das ist also ein Vorteil, finde ich auf jeden Fall, weil wenn man einen Bekannten hat zu Hause und kann man schon mal ein paar Runden spielen, abspeichern, das ging eigentlich immer recht gut. Ja, war auch eine sehr übersichtliche Präsentation, um ehrlich zu sein. Und als ich mich da berieseln hab lassen von Heroes of Might and Magic, hattest du da noch, ach genau, du hast dich sportlich vertätigt, fällt mir gerade wieder ein.
Tanzt wie ein junger Gott.
Ja, ich denke mir, dass er eher so aus, als wenn ein Bauer mit einer Heugabel hinterher hat.
Ja, man muss ja sagen, also ich war bei Just Dance 2015 und man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt kaum einen größeren Bewegungslegastheniker als mich. Ich bin da wirklich schon sehr scheiße und scheiße ist noch schön verpackt. Ja, aber ich muss ehrlich gestehen, das Spiel an sich sah cool aus. Also sie haben da wirklich, was beispielsweise die Songs angeht, sehr gemischte Sachen. Da gab es dann beispielsweise einmal die Classics, also sehr, sehr alte Sachen. Es gab beispielsweise neue Sachen wie dieses Happy, das ist auch, glaube ich, der Werbesong von dem ganzen Spiel. Also dieses Cause I'm happy, kennt jeder. Lief tausendmal im Radio. Sollte schon an keinem vorbeigegangen sein.
Das ist schon eine engelsähnliche Stimme, muss man
nennen. Ich singe auch wie ein junger Gott. Ja. Sei froh, dass kein SingStar dran kam.
Hätte ich dir gerne überlassen.
Aber wobei SingStar auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Aber darüber möchten wir jetzt gerade nicht reden.
Nee.
Und zwar geht's. Achso, ja, was ich noch sagen wollte, was ich sehr, sehr geil fand, war, sie haben auch Game-Musik, worauf man tanzt. Die haben das Tetris-Team als, ja, ein bisschen aufgepeppt und haben daraus eine Choreo gemacht. Und das sah, also, das ist echt cool, dass sie so. Ich sag's jetzt wirklich in Anführungsstrichen, nerdigen Kram auch mit in das Spiel nehmen, dass sie jetzt wirklich nicht auf Hype oder so aussehen, sondern dass sie auch so den Spieler bzw. das Spielerherz so ein kleines bisschen erfreuen. Also für die, die halt nicht gerade seit 2 Jahren spielen, sag ich mal.
Dann können wir uns auch auf Mario Brothers freuen, wenn wir dann tanzen.
Tatsächlich lief dieses Mario-Theme aus Mario World, das lief auf der Sony-Party. Das hat der DJ, ey, das war sehr geil. Muss ich dir irgendwann mal bei Gelegenheit zeigen. Sehr cool. Jedenfalls, Just Dance, da waren wir. Songs hatten wir gesagt. Was cool ist, ist, du wirst, naja, was heißt cool, für mich war es sehr, sehr peinlich, du wirst gefilmt beim Tanzen. Mhm. Und das Spiel selber stellt einen kleinen Clip zusammen aus deinem Getanze. Natürlich war das für mich Augenkrebs. Und für alle anderen war das auch Augenkrebs. Weil ich habe mich ja immer schön nach hinten gedrängelt. Und die Leute vor mir, das waren natürlich die, die das Spiel kannten und vorgeführt haben, die haben dann im Hintergrund gesehen, wie scheiße ich tanze.
Ja, das ist dann immer sehr unangenehm.
Ne? Es ist ein bisschen peinlich zu sagen, aber sie haben auch ein bisschen gelacht.
Nein, die haben mich ausgelacht. Hast du dich verprügelt danach?
Natürlich, mit Baseballschläger.
Ja, das will ich doch gehört haben.
Ja, aber ich finde es halt schon cool. Vor allem diese Clips. Wenn du es halt wirklich drauf hast und diese Dinge auch wirklich cool tanzen kannst, dann kannst du auch sagen, dass du diese Tracks gerne eingeschickt haben willst. Und dann kannst du die an Just Dance schicken, beziehungsweise an Ubisoft oder wer auch immer dafür zuständig ist, das jetzt zu verwalten, was ich gerade erzähle. Kannst du diese Clips dahin schicken und dann werden aus den Clips, aus den Zusendungen, die überprüft wurden, Videos gemacht für das dementsprechende Lied. Und das kannst du dann runterladen. Und dann hast du halt nicht dieses Just Dance-Männchen, was ihr da einen vortanzt, sondern du hast wirklich die Clips der Leute, die zusammengeschnitten wurden. Und das ist schon sehr, sehr cool, dass du selber quasi Teil vom Spiel werden kannst, wenn du dir halt entsprechend Mühe gibst. Das können kreative Sachen sein, wie ich nehme meine Katze in die Hand und lasse sie so ein bisschen da mittanzen, bis hin zu ich mache das selber so richtig, ne, Verkleidung meinetwegen oder was weiß ich. Und das könnte auch sehr, sehr geil werden. Ich muss jetzt sagen, ich werde natürlich Just Dance wahrscheinlich in meinem weiteren Leben nicht mehr spielen, außer auf vielleicht so einem Termin nochmal.
Ja, und erst
aber
nüchtern.
Und vielleicht auch nächstes Mal ein paar Bier in Tuss. Aber es sah schon cool aus für die Leute, die Just Dance lieben und gerne, gerne tanzen. Also es könnte echt cool werden. Und ich sag das jetzt mal so, wenn ich aus Zufall auf einmal so eine Kamera und Just Dance hier rumliegen hätte, aus Zufall, ich würde es spielen, weil es, glaube ich, schon ganz witzig sein könnte, mit ein paar Leuten so ein bisschen angetrunken Just Dance zu spielen. Könnte ich mir schon sehr, sehr witzig vorstellen.
Als Partyspiel kommt es auf jeden Fall gut, genauso wie SingStar. Also da geht nichts, ne?
Genau, und was sie auch in demselben Atemzug haben erwähnt, ist, das haben sie auch auf der E3 angekündigt, Just Dance Now. Also es ist nochmal, Now, das muss super sein.
Ja, also wenn da Now hintersteht, dann...
Ja, ja, boah. Das ist ein Hammer. Nein, da geht's einfach darum, dass Just Dance nicht auf die Konsole limitiert sein muss. Sie wollen nämlich das ganze Ding auf Smartphones rausbringen. Sprich, du hast auf deinem Handy eine kostenlose App. Da gibt's einige kostenlose Lieder, die wöchentlich zur Verfügung gestellt werden. Andererseits kannst du dir so ein Abonnement kaufen. Mit diesem Abonnement hast du halt Zugriff auf alle Titel. Je nachdem, wie lange du willst, umso teurer und so weiter, kennt man. Das Ding dabei ist aber jetzt du kannst es überall spielen. Das ist das Coole halt mit dem Handy. Also das Einzige, was du wirklich brauchst, ist ein internetfähiger Bildschirm. Ja, ein PC. Ganz einfach. Also du bist jetzt gerade bei einem Kumpel und der hat keine Konsole oder so. Natürlich, also ich kann mir jetzt keinen Haushalt vorstellen, wo kein Computer rumsteht mit Internet. Und dann gehst du halt einfach auf diese Seite, loggst dich ein, dann kannst du einen Raum eröffnen, dann steht da eine Nummer, Raum 62 oder so. Und wenn du gerade schon im selben WLAN bist, also findet er den Raum automatisch auf dem Handy. Ansonsten gibst du kurz die Nummer ein und trittst im Raum bei. Sobald der Host OK drückt, sind alle Leute, und das ist wirklich unbegrenzt auf die Teilnehmerzahl. Das wird nur begrenzt durch deine Internetleitung, also wie viele Leute dein Internet schafft. Ansonsten ist das unbegrenzt, wie viele Leute da mitspielen können. Ansonsten einfach vor dem Bildschirm stellen, wo Platz ist, und dann kann man das einfach spielen. Und das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr cool. Weil das macht's gerade auch, wenn du, ja, gerade so Gartenpartys oder sowas, da kannst du einen Laptop schnell mit rausnehmen und dann kann man sowas machen. Das kann ich mir sehr, sehr cool vorstellen. Du bist halt nicht darauf begrenzt, reinzugehen und das drinnen spielen zu müssen. Für die Leute, die das lieben und die gerne Spaß dabei haben oder auch so Partyspiele mögen, für die könnte das sehr, sehr cool sein. Und dabei funktioniert halt quasi euer Controller, ist dann quasi wie bei einer Wii Remote, ist dann euer Handy. Das habt ihr dann halt einfach in der Hand und dann tanzt ihr das mit und dann gibt's halt Punkte. Man kann mit dem Handy, man kann sagen, okay, stopp, das ist gerade so geil. Ich höre kurz auf zu tanzen, nimm mein Handy, drück auf den Button und kann das direkt filmen. Und dann wird mir das am Ende dieser Film, wird mir auf dem Bildschirm, wo ich halt die Moves drüber sehe, wird mir dann schon direkt das Video angezeigt, was ich gerade noch mit meinem Handy gemacht habe. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Also theoretisch gerade, also das ist wirklich so ein theoretisches Ding, könnte man da draußen ein riesen Live-Event starten. Wenn du wirklich so eine riesen Bühne hättest und dann kannst du wirklich 600 Leute oder so gegeneinander antreten lassen, auf dasselbe Lied, zur selben Zeit, das könnte schon ein cooler Wettbewerb werden. Man sieht halt am Ende auch so ein Ranking und jeder hat halt einen Namen auf dem Handy, den kann man sich halt vorher aussuchen. Und dann siehst du halt in dem Ranking auch deinen Namen und hast direkt den Vergleich zu allen anderen Leuten, die mitgespielt haben. Also, finde ich, ist eine sehr geile Entwicklung für Just Dance. Also, finde ich, sehr gut gemacht, sehr gute Idee. Wie die Umsetzung am Ende wird, ist natürlich immer eine Frage, aber ich konnte es auch schon spielen. Also ich musste halt da auch ein Lied mit tanzen. Wir haben dieses What does the fuck say getanzt. Es sind schon witzige, einfallsreiche Choreos, die halt wirklich auch von leicht bis schwer gehen, sodass auch Einsteiger da relativ gut reinkommen. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also. Und ich finde, wenn ein Spiel, das, wo ich überhaupt keinen Bezug habe, nicht so für sich begeistern kann, dann hat das wirklich Potenzial. Aber die Fans davon werden da wirklich echt ihren Spaß dran haben. Und gerade für, wie du sagst, für Partys ist das, glaube ich, sehr geil. Kann ich mir echt cool vorstellen.
Ja, macht auch mit Sicherheit einen schlanken Fuß bei Frauen, ne?
Wenn es kannst, ja. Wenn nicht, dann ist das eher ein Upturn, glaube ich.
Ja, dann geht. Du musst es ja nicht ernst nehmen. Ne? Du kannst ja eigentlich tanzen, wie du willst. Hauptsache, es ist lustig. Man hat Spaß.
Ja, das Witzige ist, du wirst ja trotzdem Punkte bekommen. Das ist wie bei SingStar mit dem Summen. Du kannst brauchst nicht singen, du kannst auch summen. Du kriegst trotzdem deine Punkte.
Ja, so
ist es. Da sind es anders.
Ist auch wirklich genau was dabei.
Da geht's ja im Prinzip, du kannst auch schummeln, du kannst auch hinsetzen und nur die Armbewegungen mitmachen. Natürlich geht das und du kriegst diese Punkte, aber es macht natürlich dann auch mehr Spaß, wenn du dich drauf einlässt. Und da gab's zum Beispiel bei diesem What Does the Fox, da gab's so einen Move, da musstest du so die Arme in die Luft runter und dann musstest du dich bis auf den Boden knien und dann die Hände am Boden entlang und so. Klar kannst du diese Bewegung, das ist ja im Prinzip wie so eine Welle, die dann abflacht. Die kannst du natürlich auch einfach so mit der Hand machen, mit dem Arm machen, aber das nimmt auch so den Spielspaß weg und das ist nicht der Sinn der Sache.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei der Xbox mit der Kamera wird das schon mit Sicherheit besser gehen als mit einem, als auf den anderen Konsolen halt.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich zur PS4-Kamera mit der Kinect-Kamera.
Also ich weiß, bei der Kinect-Kamera, die ist schon ziemlich genau. Es gibt ja so Sportspiele und die sind da schon, also die haben da schon, ich sag mal, die haben da schon ein Auge drauf. Ne?
Ja, also es ist generell richtig gut gemacht, hat mir echt Spaß gemacht. Auch, ja, es war halt, die Leute waren auch sehr herzlich und meinten direkt so, ey, wir sind hier bei Just Dance und ihr guckt euch das an, jetzt nicht nur bloß an, ey, ihr müsst mitmachen. Ihr habt keine andere Wahl. Und dann war das halt wirklich so, alle Leute, die da waren, mussten aufstehen, mussten mitmachen. Und es war halt cool. Das war echt gut gemacht.
Also Respekt davor, ich hätte mir sie als Schweißausbrüche bekommen.
Ja, die habe ich natürlich bekommen.
Er hätte gesagt, ich muss auf Toilette, aber ganz dringend.
Es hat mir natürlich das Herz gebrochen, als die schöne Ubisoft-Frau natürlich über meinen Getanze gelacht hat.
Nein.
Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber...
Nein. Vielleicht fand die dich auch sympathisch, vielleicht hat die dich angelächelt und hat gedacht, ach ja, die arme Wurst.
Die arme Wurst, muss jetzt hier tanzen, scheiße.
Aber gut, sieht er ja aus, ne?
Ja, also das steht außer Frage. Ja, das war unsere Ubisoft-Erfahrung. Ich hoffe, ihr habt vielleicht einiges mitnehmen können. Wir hatten auf jeden Fall bei den Terminen wirklich Spaß. Mir hat es wirklich gefallen, auch wenn ich das eben vielleicht ein bisschen anders gesagt habe, vom einen Termin zum anderen. Es war echt cool, man hat viel Cooles gesehen. Spiele, die kommen, werden sehr, sehr geil. Wir können uns auf einiges freuen. Wir waren natürlich nicht nur bei Ubisoft, wir waren auch bei EA, Sony, Take-Two und vielen weiteren. Frank war, glaube ich, noch bei Warner und bei Wargaming.
Ja,
Wargaming. Da kommt natürlich auch noch was dazu. Ich war noch mit Hanna und mit Sebastian bei Deep Silver, haben uns Witcher 3 angeguckt. Da kommt natürlich auch überall was zu. Also einfach ein bisschen durch die Seite gucken, da findet ihr noch weitere, viel, viel mehr Podcasts zu allem und es kommt noch ein Magazin zu unseren allgemeinen Eindrücken. Ihr werdet genug zu tun haben, genug zu hören haben. Hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
Haut rein.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.